Schlag gerne Gottes Wort mit mir auf zum Lukas-Evangelium Kapitel 12. In unserer Reihe durch das Lukas-Evangelium kommen wir heute zu Lukas Kapitel 12. Wir lesen miteinander die Verse 4 bis 7 und hier spricht der Herr Jesus Christus. Ich sage aber euch, meinen Freunden, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und nach diesem nichts weiter zu tun vermögen. Ich will euch aber zeigen, wen ihr fürchten sollt. Fürchtet den, der nach dem Töten Macht hat, in die Hölle zu werfen. Ja, sage ich euch, diesen fürchtet. Werden nicht 5 Sperlinge für 2 Münzen verkauft und nicht einer von ihnen ist vor Gott vergessen, aber selbst die Haare eures Hauptes sind alle gezählt. Fürchtet euch nicht, ihr seid mehr als viele Sperlinge. Amen. Amen. Dies sind Worte des ewigen Lebens, gesprochen vom Sohn Gottes. Und so lasst uns beten, dass wir sie auch als solche empfangen. Unser Herr Jesus Christus, welch eine Gnade, welch eine Freude, welch ein Vorrecht, dein heiliges Wort zu hören. Und kein Wort, das von dir kommt, wird jemals kraftlos bleiben. Und so, Herr, bewirke nun in uns, was dir selbst gefällt, dass wir nicht nur Hörer deines Wortes sind, sondern auch Täter, Herr, zu deiner Ehre. Wir flehen, erbarme dich über uns und schenk uns jetzt deine Gnade. Dein Segen, wenn wir dein Wort bewegen. Herr, wir bitten es, Jesus, in deinem Namen. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Zur Erinnerung, Christus steht gerade vor einer großen Menschenmenge. Tausende stehen dicht an dicht gedrängt, um ihn zu hören. Doch was hörten wir, was Christus als erstes tat? Er richtete zuerst sein Wort an seine Jünger, indem er vor allen Anwesenden zu ihnen sagte, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer, das heißt vor der Heuchelei. Damit alle es verstehen, dass Christus unter seinen Nachfolgern keine Heuchelei duldet. Und seine Warnung an die Apostel zeigt uns, dass jeder Jünger in der Gefahr steht, ein Schauspieler zu sein. Das heißt, etwas vorzugeben, was man in Wahrheit nicht ist. Dass man vor den Menschen zwar gerecht und fromm erscheint, aber in Wirklichkeit im Inneren doch voller Sünde und Gottlosigkeit ist. Christus lehrte, und das hörten wir auch, er lehrte seine Jünger, dass Heuchelei vollkommen sinnlos ist. Denn es wird eh alles ans Licht kommen am Tage des Gerichtes Gottes. Du kannst jetzt noch für eine gewisse Zeit den Menschen etwas vormachen, aber dann wirst du erscheinen vor dem großen weißen Thron. Dann wird Gott dein Leben beurteilen. Und dann wird alles Verborgene ans Licht kommen. Meine Frage ist, ob du diese Worte, die wir letzten Sonntag studiert haben, ob du dir diese Worte zu Herzen genommen hast. Ob du wirklich nochmal intensiv darüber nachgedacht hast und es anwendest auf dein eigenes Herz. Oder war das einer von den vielen Predigten, die du zwar gehört hast, aber die dann wieder in Vergessenheit gerät? Hast du verstanden, dass Christus diese Worte auch an dich richtet und dass dein Christentum echt sein muss? Dass du kein Schauspieler sein darfst, der irgendwie ein Bühnenstück einstudiert hat und dann am Sonntag ist deine Aufführung, wo du präsentieren musst, was du für ein frommer Christ bist? Es geht nämlich nicht darum, einfach was die Menschen sehen. Denn der Mensch sieht, was vor Augen ist. Gott aber sieht das Herz an. Die Frage ist, was sieht Gott? Was sieht er jetzt? Was wird er sehen in seinem Gericht? Darum hütet euch vor der Heuchelei. Und achte darauf, Christus sagt nicht einmal, hütet euch so für kurze Zeit und irgendwann bist du vielleicht immun dagegen. Nein, dein Leben lang musst du auf der Hut sein. Nimm dich in Acht. Wir müssen uns stets hüten, auch schon vor den kleinsten Formen der Heuchelei. Denn wir haben gelernt, ein wenig Sauerteig kann sich schnell und heimlich ausbreiten. Und dann ist der ganze Teig durchsäuert. Mögen wir darum Christi Warnung tatsächlich wirklich zu Herzen nehmen und es nicht vergessen und uns in Wahrheit hüten. Und schauen, dass unser Glaube wirklich echt ist. Denn heute lernst du noch etwas von Christus, eine entscheidende Lektion, die nicht zu vergessen ist, nämlich, dass die Echtheit deines Glaubens auch schon hier in diesem Leben auf die Probe gestellt werden mag. Und dann mag offenbar werden, dass das alles nur Show ist. Was macht denn offenbar, ob jemand wirklich an den Herrn glaubt oder nicht? Christus lehrt es uns hier. Verfolgung. Verfolgung. Das trennt die Falschen von den Echten. Denn was ist, wenn dein Glaube plötzlich dir nicht mehr Beliebtheit bringt, sondern Verachtung? Und wenn dein Glaube an Christus dich plötzlich etwas kostet, erinnern wir uns noch an Kapitel 6, wo Christus seinen Jüngern sagte, glückselig seid ihr, wenn die Menschen euch hassen werden und wenn sie euch absondern und schmähen werden und euren Namen als böse verwerfen werden, um des Sohnes der Menschen willen. Das ist die Probe, die Heuchler nicht überstehen. Denn Heuchler nehmen ja diesen frommen Schein an, um eben Anerkennung zu bekommen, um beliebt zu sein. Und sie spielen das für eine gewisse Zeit, solange es ihnen etwas bringt. Aber was ist, wenn die Stimmung plötzlich kippt? Wenn es unangenehm wird, ein Christ zu sein? Wenn du als Christ plötzlich als böse bezeichnet wirst, gehasst wirst, ausgegrenzt wirst? Ja, wenn sie dich vielleicht sogar umbringen wollen. Was dann? Und das erinnert uns an das Gleichnis von dem vierfachen Ackerboden. Erinnerst du dich? Die auf den Felsen gesät sind, die Menschen des Augenblickes, sagt Christus, dass wenn Bedrängnis und wenn Verfolgung kommt, plötzlich hängen sie ihr Christsein an den Nagel, denn sie hatten keine Wurzel. Die Verfolgung hat es offenbart, dass sie unecht sind. Sie waren Heuchler. Für eine gewisse Zeit nahmen sie das Christentum an, aber dann fielen sie sogleich ab. Christus spricht nun etwas bei seinen Jüngern an, was entscheidend ist. Um sich wirklich vor Heuchelei hüten zu können, musst du etwas verstehen. Um echt zu bleiben, um wirklich echt zu bleiben, komme was wolle, darfst du dich nicht vor Menschen fürchten. Sobald du anfängst, dich vor Menschen zu fürchten, verfällst du entweder in Heuchelei oder du fällst ab vom Glauben. Wenn du Menschen fürchtest, wirst du dich nämlich ihnen zuliebe, dich verstellen oder gar deinen Glauben aufgeben, wenn es etwas kostet. Und Christus weiß, dass in seinen Aposteln und auch in jedem anderen Christen es Menschenfurcht gibt. Die Furcht, die darauf schaut, was wird der wohl über mich denken und was wird die wohl über mich sagen und was ist, wenn man mich nicht mehr mag und was ist, wenn man mich ausgrenzt? Was ist, wenn ich Nachteile habe? Was ist, wenn sie mir sogar etwas antun? Und diese Menschenfurcht, ihr Lieben, die gibt es in uns allen, auch in jedem Christen. Und so wie er die Heuchelei bei uns, bei den Jüngern anspricht, weil es auch bei uns ein Problem ist, so spricht er auch die Menschenfurcht an bei seinen Jüngern. Aber schaut mal, hier ist es im Vers 4. Ich sage aber euch, meinen Freunden, schaut, wie liebevoll, wie vertraut er mit seinen Jüngern umgeht. Er nennt sie seine Freunde. Er ist mit ihnen herzlich verbunden. Das, was er nun zu sagen hat, sagt er seinen Freunden. Er sagt, bist du ein Freund Jesu Christi? Oder bist du ein Freund dieser Welt? Gehörst du zu ihm? Spricht er dich an als seinem Freund, weil du wirklich zu ihm gehörst? Bist du ein Freund Jesu Christi? Christus weiß, wie es seinen Freunden geht. Er weiß, in welchen Gefahren sie steht. Und so hat er etwas zu seinen Freunden zu sagen. Vers 4. Ich sage aber euch, meinen Freunden, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und nach diesem nichts weiter zu tun vermögen. Also noch einmal, in uns allen wohnt seit Geburt diese Angst, dass wir darüber nachdenken, was andere über uns denken und was könnten Menschen mit uns tun. Und die größte Angst ist, dass Menschen uns Leid zufügen können und vielleicht sogar unser Leib töten können. Achte darauf, Christus sagt hier nicht, fürchtet euch nicht, denn niemand wird euch umbringen, weil ihr gehört zu mir. Nichts dergleichen wird passieren, also macht euch keine Sorgen. Das ist nicht, was er sagt. Er sagt hier klipp und klar, es mag Menschen geben, die euch hassen. Es gibt Menschen, vor denen ihr euch fürchten könntet, weil sie tatsächlich euren Leib töten wollen. Und sie werden es tatsächlich tun. Es passiert. Christus verheimlicht das nicht. Er sagt ihnen klipp und klar, was Sache ist. Fast alle Apostel wurden hingerichtet und sind als Märtyrer gestorben. Christus hat niemals versprochen, dass er seinen Nachfolgern irgendwie Leiden ersparen würde. Im Gegenteil, Christus lehrt uns immer wieder, dass Nachfolge bedeutet, sein Kreuz auf sich zu nehmen und bereit zu sein, sein eigenes Leben zu verlieren um Christi willen. Und nicht nur Hohn und nicht nur Spott, nicht nur böse Blicke und böse Worte, sondern auch Schläge und Gefängnis und am Ende sogar der gewaltsame Tod. Und wir Menschen denken, das ist das Allerschlimmste. Und fragen, wie sollten wir uns nicht davor fürchten? Wir sehen es ja gerade, überall um uns herum, die Angst der Menschen vor dem Tod. Safety first, Sicherheit geht vor. Das Allerwichtigste ist, dass wir am Leben bleiben. Wir geben unsere Freiheit her, wir geben unsere Würde her, wir geben unsere Lebensfreude her. Alles, solange wir nur unser Leben irgendwie bewahren. Der Mensch gibt alles für sein Leben. Aber was sagt Christus? Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und nach diesem nichts weiter zu tun vermögen. Wir sagen, wie nichts weiter? Das ist doch schon das Allerschlimmste. Nichts Schlimmeres kann uns doch widerfahren, als dass man unseren Leib tötet. Mein Christus lehrt uns, dass dies ein gewaltiger Irrtum ist. Dass wir irdisch denken. Dass wir falsch denken. Christus hat eine ganz andere Sicht auf diese Dinge. Das erinnert uns an das, was wir lesen über Christus in Johannes Kapitel 3. Da heißt es, dass er vom Himmel ist. Die Menschen, die reden, was von der Erde ist. Aber Christus ist aus dem Himmel und er redet die Dinge, die er gesehen und gehört hat. Er redet himmlische Dinge. Und so gibt Christus uns hier nicht eine irdische Perspektive. Er lehrt uns die himmlische, die wahre, die ewige Perspektive Gottes. Und wir fragen, wie? Sie können nichts weiter tun. Das ist doch das Schlimmste. Nein, Christus sieht es ganz anders. Sie können nichts weiter tun. Es geht nämlich nach diesem Tod weiter. Es geht nach dem leiblichen Tod weiter. Und hier können die Menschen rein gar nichts tun. Ihre Macht ist begrenzt darauf. Sie können den Leib töten, aber das ist doch gar nicht alles. Sie können nur was im Hier und Jetzt tun. Und darum sollte man sich nicht vor Menschen fürchten. Sondern man sollte sich vor dem fürchten, was danach passiert. Denn dann erst geht es wirklich los. Vers 5. Ich will euch aber zeigen, wen ihr fürchten sollt. Fürchtet den, der nach dem Töten Macht hat, in die Hölle zu werfen. Ja, sage ich euch, diesen fürchtet. Christus sagt, ich will euch zeigen. Es muss uns nämlich gezeigt werden, weil wir von uns aus das nicht so klar sehen. Er muss es uns zeigen. Er muss uns diese himmlische, ewige Perspektive geben. Und er sagt hier, ich will euch zeigen, wen ihr fürchten sollt. Ja, ich sage euch, diesen fürchtet. Christus gebietet hier etwas. Er sagt seinen Freunden, wen sie fürchten sollen. Das ist nicht optional für manche Christen, die besonders radikal sein wollen. Das gilt allen Christen ausnahmslos. Diesen habt ihr zu fürchten. Und das allein sind die wahren Freunde Jesu, wie er einmal sagte in Johannes 15, Vers 14. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich gebiete. Willst du ein Freund Jesu Christi sein? Tu, was er gebietet. Und hier hast du etwas. Er gebietet dir, fürchte diesen. Ich will euch aber zeigen, wen ihr fürchten sollt. Fürchtet den, der nach dem Töten Macht hat, in die Hölle zu werfen. Ja, sage ich euch, diesen fürchtet. Hier nun also ist der einzige Weg, um Menschenfurcht zu vertreiben. eine andere, eine größere Furcht muss in dein Herz einziehen, eine heilige Furcht. Fürchtet den, der nach dem Töten Macht hat, in die Hölle zu werfen. Ja, sage ich euch, diesen fürchtet. Nach dem Töten, da kommt noch etwas weiteres. Das Töten des Leibes ist eigentlich nicht das Entscheidende, das ist nicht das letzte Wort. Christus spricht davon, dass es jemanden gibt, der Macht hat, nach dem Töten in die Hölle zu werfen. Oder wie es heißt in Matthäus Kapitel 10, Vers 28, und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet aber vielmehr den, der sowohl Seele als auch Leib zu verderben vermag in der Hölle. Zunächst einmal lasst uns darauf achten, dass Christus von einem Ort spricht, der Hölle genannt wird. Und das ist das erste Mal, dass dieses Wort vorkommt im Lukasevangelium. Und wenn hier Hölle steht, steht im Griechischen das Wort Gehenna. Was ist das für ein Wort? Das ist ein Wort, das eigentlich zusammengesetzt ist aus zwei Worten. Einmal aus dem Wort Ge, das heißt so viel wie Tal, und aus dem Wort Hinnom. Das ist ein Familienname, also das Tal der Familie Hinnom. So. Das war ein Tal, das gleich vor Jerusalem lag. Warum benutzt Christus dieses Wort? Nun, in 2. Chronik, Kapitel 28, lesen wir, was in diesem Tal einst geschah. Der König Ahas, er opferte dort in diesem Tal seine Söhne für einen Götzen und warf sie ins Feuer. Darüber sagt der Herr in Jeremia Kapitel 7, Vers 31, und sie haben die Höhen des Tophet gebaut, das im Tal Ben-Hinnon ist, um ihre Söhne und ihre Töchter im Feuer zu verbrennen, was ich nicht geboten habe und mir nie in den Sinn gekommen ist. Ein Ort der absoluten Schande, ein Ort, ein Gräuel ist für Gott, ein Sinnbild für alles, was Gott verabscheut, was ihm niemals in den Sinn gekommen ist. Und in 2. Könige 23 lesen wir dann, was der gute König Josia tat mit diesem Tal. Da heißt es dann, ab Vers 10, er machte auch unrein das Tophet im Tal Ben-Hinnon, damit niemand seinen Sohn oder seine Tochter dem Moloch durchs Feuer gehen ließ. Das heißt, er ließ dieses Tal zeremoniell verunreinigen, dass man nie wieder auf die Idee kommt, das als Anbetungsstätte nutzen zu wollen. Das heißt, vermutlich haben sie es verunreinigt mit Exkrementen und anderen unreinen Abfällen. Das ist einfach klar, es ist ein Ort der Schande, wo man keinerlei, auch nicht Götzendienst durchführen würde. Es ist eine Müllhalde. Es ist eine Kloake. Alles Unreine wird darauf geworfen. Und seitdem ist das eine Müllhalde einfach. Wo man alles Unreine hinwirft, was man nicht haben will. Gott verabscheut diesen Ort zutiefst. Und darum heißt es dann auch in Jeremia Kapitel 19 ab Vers 4, darum, weil sie mich verlassen und mit diesen Ort entfremdet und an ihn anderen Göttern Rauchopfer dargebracht haben, Göttern, die sie nicht kennen, weder sie noch ihre Väter noch die Könige von Juda, und weil sie diesen Ort mit dem Blut Unschuldiger angefüllt haben und die Höhen des Baal gebaut und ihre Kinder als Brandopfer für den Baal im Feuer zu verbrennen, was ich nicht befohlen, noch geredet habe, was mir nicht in den Sinn gekommen ist. Darum siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da dieser Ort nicht mehr Tophet, noch Tal Ben-Hinnon genannt werden wird, sondern das Tal des Schlachtens. Mit anderen Worten, Gott wird diese Sünder richten. Er wird sie schlachten in diesem Tal für all ihre Gräueltaten. Es heißt dann in Jesaja 66, Vers 24, und sie werden hinausgehen und sich die Leichen der Menschen ansehen, die mit mir gebrochen haben. Denn ihr Wurm wird nicht sterben und ihr Feuer nicht verlöschen, und sie werden ein Abscheu sein für alles Fleisch. Und Christus zitiert dann diese Worte in Markus Kapitel 9 und sagt, das ist die Hölle, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlöscht. Das heißt, Gehenna, das Hinnontal, ist der Ort des Gerichts über alle Gottlosen. Hinnon war der Ort, den Gott verabscheute, wo sie die Gräueltaten verübt haben, der Ort des Schlachtens, wo er die Gottlosen strafen wird in alle Ewigkeit. Das Tal der Verfluchten des Herrn. Sozusagen seine Verbrennungsanlage. Der Ort des Abfalls, wo er alle Gottlosen hinschmeißt und sie brennen. Die Hölle ist darum der Ort des ewigen Gerichts, der Ort der ewigen Schande, der Ort der ewigen Abscheu, der Ort der ewigen Qualen. Es ist der Ort des ewigen Strafgerichts Gottes, der Ort, wo ein Ungläubiger für alle Zeit mit Leib und Seele gequält wird. wo er, der Herr, der Heilige, der Erhabene, alle Unrein für immer entsorgt und alles Unreine für immer von sich fortzuschaffen. Wir verstehen also, warum Christus dieses Wort benutzt. Ich will euch aber zeigen, wen ihr fürchten sollt. Fürchtet den, der nach dem Töten Macht hat, in die Hölle zu werfen. Ja, sage ich euch, diesen fürchtet. Da ist einer, der die Macht hat, noch wörtlicher könnte man übersetzen, die Vollmacht hat, euch in die Hölle zu werfen. Und manche kommen auf die Idee, das wäre der Satan. An keiner Stelle in der Heiligen Schrift wird gesagt, dass der Satan die Macht hätte, in die Hölle zu werfen. Ganz im Gegenteil. Er wird selbst durch diese Vollmacht in die Hölle geworfen. Der allmächtige Gott ist es, den wir zu fürchten haben. Es heißt doch in Offenbarung Kapitel 20 ab Vers 10, und der Teufel, der sie verführte, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen, wo sowohl das Tier als auch der falsche Prophet sind, und sie werden Tag und Nacht gepeinigt werden, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und auch von den Menschen heißt es dann später, Vers 15, und wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde in dem Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. Wie es heißt von Christus in Matthäus Kapitel 25, Vers 41, wo Christus all die Nationen vor sich versammelt und dann zu den Linken sagt, geht von mir, Verfluchte, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Sagt mir, wer hat die Vollmacht? Wer hat den Schlüssel des Himmels und des Hades? Wer hat die Vollmacht, Menschen in den ewigen Abgrund der Hölle zu werfen? Es ist der allmächtige Herr. Es ist unser Gott. Vor diesem, sagt Christus, vor diesem sollt ihr euch fürchten. Nein, wisst ihr, Heuchler? Heuchler fürchten sich vor den Menschen und wollen sie beeindrucken, damit ihnen bloß nichts angetan wird. Aber sie fürchten Gott nicht, dass er sie richten wird und dass er sie verdammen wird. Bei Christen soll es genau andersrum sein. Sie fürchten den Herrn mehr als alles andere, ihm zu gefallen und bloß nicht von ihm verdammt zu werden. Und darum fürchten sie nicht das Urteil aller Menschen. Gottes Furcht treibt alle Menschenfurcht aus. Es ist das einzige Mittel. So sagt Christus seinen Freunden, fürchtet euch vor Gott, habt diese Furcht, wahre Gottesfurcht. Und sagt mir, wo ist diese Gottesfurcht heutzutage? Wo wird sie verkündigt in den Gemeinden? Wo ist das Erzittern vor seiner Macht und Stärke? Wo ist das Zittern darüber, dass er die Vollmacht über deine Seele und deinen Leib hat, sie in die ewige Hölle zu werfen? Wo ist die wahre Gottesfurcht? Ja, und weil man den Herrn nicht mehr fürchtet und seine Vollmacht, fürchtet man jetzt Menschen. Aber achtet darauf, Christus spricht dies hier zu seinen Freunden. Es ist eine gesunde Furcht, eine Furcht, die alle anderen Ängste austreibt, die uns in Wahrheit frei macht, wenn wir nur diesen fürchten. Denn die Freunde Christi, sie brauchen sich niemals vor ihren Feinden zu fürchten, weil sie seine Freunde sind. Was heißt das jetzt? Heißt das, jeder von uns müsste nachts schweißgebadet aufwachen, mit Albträumen, Gott wird uns in die Hölle werfen und wir müssten ständig in dieser Angst leben, dass Gott uns verdammen wird? Nein, noch einmal, er redet hier zu seinen Freunden. Alle, die keine Freunde Christi sind, von ihnen gilt das zu sagen, was Paulus sagt in Römer Kapitel 2, Vers 9, sind wir bald da. Bedrängnis und Angst über die Seele jedes Menschen, der Böses vollbringt. Wenn du nicht zu Christus gehörst, solltest du zu Recht jede Nacht aufwachen, schweißgebadet. Denn das ist, was dich erwartet, die ewige Verdammnis in der Hölle. Aber Christus spricht hier zu seinen Freunden und er sagt es ihnen nicht, damit sie alle Zeit Angst haben, dass Gott sie verdammen wird, sondern er lehrt es sie, damit sie alle Menschenfurcht verlieren. Denn ihr Leben ist allein in der Hand des Herrn. Gottesfurcht ist das einzige Mittel, alle Angst vor den Menschen zu verlieren. Gott mehr zu fürchten. Zu wissen im Grunde, die Menschen können mir nichts tun. Sie haben keine Macht über mich. Mein Leib mögen sie töten. Aber darüber hinaus können sie nichts tun. Mein Schicksal liegt in den Händen Gottes. Er vermag wirklich zu verderben. Die Furcht vor den Allmächtigen vertreibt alle Angst vor all diesen halbstarken Menschen. Und jetzt will ich dir was sagen. Das ist ein Gebot des Herrn. Noch einmal, das ist nicht optional. Und darum ist die Heilige Schrift sehr deutlich, was mit Feiglingen passiert. In der Offenbarung, Kapitel 21, Vers 8, da ist eine Aufzählung von all den Menschen, die in die Hölle kommen. Und weißt du, was da als allererstes genannt wird? Aber den Feigen, das heißt den Feiglingen und Ungläubigen. Und mit Greuel befleckten und Mördern und Unzüchtigen und Zauberern und Götzendienern und allen Lügnern ist ihr Teil in dem See, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Verstehst du? Feiglinge gehen in das ewige Feuer, weil sie es nicht gewagt haben, den Menschen zu missfallen. Sie wollten den Menschen gefallen, aber haben es gerne in Kauf genommen, Gott zu missfallen und ihn zu verunehren. Nein, es geht nicht bloß darum, das körperliche Leben und die Unversehrtheit zu bewahren. Wir wollen, dass Gott uns nicht in die ewige Hölle wirft. Und darum verleugnen wir Gott nicht, selbst wenn die ganze Welt gegen uns ist. Aber noch einmal, Christus sagt das hier zu seinen Freunden. Nicht einfach, damit sie in beständiger Angst leben, weil sie glauben, Gott wird sie in die Hölle werfen, sondern dass sie wissen, dass ihr Leben in Gottes Hand ist und dass sie in ihm geborgen sind. Und darum fügt Christus gleich diese Worte noch hinzu, damit auch bloß kein Missverständnis bei uns aufkommt. Und schau, wie überaus herrlich und wunderbar diese Worte sind, die er hier spricht an seine Freunde. Vers 6. Das gehört dazu noch. Werden nicht 5 Sperlinge für 2 Münzen verkauft? Und nicht einer von ihnen ist vor Gott vergessen? Aber selbst die Haare eures Hauptes sind alle gezählt. Fürchtet euch nicht, ihr seid viel mehr. Ihr seid mehr als viele Sperlinge. Also, unser Gott im Himmel, er vergisst keinen der Freunde Christi. Christus zeigt uns nun auf, dass Gott durchaus die Macht hat, uns alle in die Hölle zu werfen. Aber er es durchaus nicht vorhat, für alle, die ihn in Wahrheit fürchten und die Freunde Christi sind. Sondern im Gegenteil, schaut, er hat Acht auf uns. Und Christus lehrt uns, wie wertvoll wir dem Vater im Himmel sind. Christus fragt, werden nicht 5 Sperlinge für 2 Münzen verkauft? Also Sperlinge, Spatzen, das sind diese kleinen Vögel, die überall zuhauf rumflattern. Sie gehören zu diesen geringsten aller Geschöpfe. Sie sind so klein, so unbedeutend, so häufig, so gewöhnlich. Auf dem Markt damals, zur Zeit Christi, konntest du dir Sperlinge kaufen. Das galt sozusagen als die Speise der Armen, die sich nichts anderes leisten konnten. Oder man konnte es als Opfergabe für den Tempel kaufen. Das waren so die ganz Armen, die das gekauft haben. Du konntest sie mit sehr wenig Geld erwerben. Im Matthäus-Evangelium heißt es, Kapitel 10, Vers 29, werden nicht 2 Sperlinge für 1 Münze verkauft? Und dann kommen die ganz Klugen und sagen, hier haben wir also einen Widerspruch. Im Lukas-Evangelium heißt es, 5 Sperlinge für 2 Münzen. Im Matthäus-Evangelium heißt es, 2 Sperlinge für 1 Münze. Also was denn nun? Und beides ist wahr, denn schon damals gab es Mengenrabatt. Also, kaufst du 2, zahlst du 1 Münze. So zahlst du 2 Münzen, denkst du, kriegst du 4. Aber nein, dir wird noch 1/5 oben drauf gelegt. Also eben, weil es Sperlinge sind. Eben, weil sie nicht viel wert sind. Das ist so, als ob du beim Wochenmarkt bist und du kaufst 4 Orangen und dann legt man dir noch 1/5 oben drauf. Ich meine, das sind Orangen. So. Spatzen sind kaum etwas wert. Und obwohl sie so unbedeutend sind und so wenig wert, was sagt Christus? Werden nicht 5 Sperlinge für 2 Münzen verkauft und nicht einer von ihnen ist vor Gott vergessen. Nicht einer. Die werden im 5er-Pack verkauft. Nicht einer, nicht ein einziger von ihnen wird vergessen, obwohl es sie wie Sand am Meer gibt. passt Gott auf jeden einzelnen von ihnen auf. Keiner wird vergessen. Er wacht über jedes einzelne von diesen kleinen Vögelein. Er hat sie gesehen, als sie aus dem Eis schlüpften und als sie ihre ersten Flugversuche machten. Er hat für sie gesorgt, Tag für Tag. Er kennt sie alle beim Namen. Er hat ihnen Nahrung dargereicht. Und ohne Gott stirbt auch nicht ein einziger von ihnen. So heißt es im Matthäus-Evangelium. Und nicht einer von ihnen wird auf die Erde fallen ohne euren Vater. Keiner stirbt, ohne dass es Gottes Entschluss ist und seine Verordnung für diesen einen Vogel. Er wacht über die kleinsten und unbedeutendsten Kreaturen wie Spatzen. Das heißt hinfort, jedes Mal, wenn du einen Sperling siehst, dann denke daran, dass dieser Vogel ein Prediger für dich ist. Jedes Mal, wenn du ihn siehst, Gott sorgt für ihn, Gott kennt ihn, was bist du so kleingläubig? Und als wenn das nicht schon ausreichen würde, dieses Bild hier, diese Wahrheit, dass Gott auf jeden Sperling Acht hat und keinen vergisst, als ob das nicht schon ausreichen würde, unsere armen und ängstlichen Seelen zu trösten, spricht er noch eine andere Wahrheit an. Vers 7. Aber selbst die Haare eures Hauptes sind alle gezählt. Fürchtet euch nicht, ihr seid mehr als viele Sperlinge. Hast du schon mal den Versuch unternommen, deine Haare zu zählen? Manche von uns haben mehr, manche haben weniger. Bei uns Männern wird es immer weniger. Aber im Durchschnitt sagt man so, jeder Mensch hat ungefähr 100.000 Haare. Ja. So viele. Der kleinste Teil von uns. Gott hat sie alle, ausnahmslos alle, auf deinem Kopf gezählt. Jedes einzelne von diesen 100.000 Haaren ist ihm bekannt. Er verliert auch nicht den Überblick. Wir könnten niemals so ins dieses Detail zählen. Aber Gott weiß einfach alles über uns. Das heißt, der Herr weiß auch die kleinsten Dinge an dir und die dir widerfahren. Und er achtet buchstäblich, haargenau darauf. Es geschieht nichts ohne seine Erlaubnis, ohne seine Vorsehung, ohne seine Anordnung, nichts ohne seinen Beistand. Und nichts, ja gar nichts in unserem Leben ist zu klein für ihn, ist nicht zu bemerken oder zu unbedeutend, als dass es seiner Aufmerksamkeit nicht würdig wäre. Wenn er unsere Haare, jedes einzelne gezählt hat, sag, wie viel mehr dann jede deiner Tränen? Wie viel mehr dann alle deine Nöte, alles, womit du zu kämpfen hast, wird er denn dann nicht auch in guten, aber wie auch in schlechten Zeiten dich in allem, in jedem kleinsten Detail behüten und beschützen und führen, so dass du dich niemals fürchten musst, dass Gott dich im Stich lassen würde, dass er dich aus den Augen verliert. Es gibt keinen Zufall bei dir, nicht mal bei den Spatzen. Keiner von denen fällt tot vom Himmel. Ohne unseren Vater, wie viel weniger wirst du sterben, ohne dass er es sieht und weiß und angeordnet hat. Alles, was dir begegnet, ist von ihm vorgesehen. Alles ist gezählt, alles ist schon längst in einem Buch aufgeschrieben, wie David in den Psalmen sagt. Alle Tage deines Lebens sind ihm bekannt. Er weiß alles. Und darum fürchte dich nicht. Aber selbst die Haare eures Hauptes sind alle gezählt. Fürchtet euch nicht. Ihr seid mehr als viele Sperlinge. Das meint nicht, ihr seid an Zahl mehr als viele Sperlinge. Es meint, ihr seid an Wert mehr als viele Sperlinge. Ihr seid viel wertvoller als viele Sperlinge. Also von den Sperlingen wird schon keines vergessen. Ja, wie viel mehr dann nicht von euch? Das sollen tatsächlich die Freunde Christi wissen, wie wertvoll sie Gott sind. Also, verstehst du das, lieber Christ, lieber Freund Christi, wie wertvoll du Gott bist? Das sollst du wissen. Das ist etwas, was Christus hier zuspricht. Er sagt, ihr sollt es wissen, dass ihr viel mehr wert seid als viele Sperlinge. Das heißt, du sollst das verinnerlichen. Du sollst es bewegen. Du sollst dir gewiss sein. So wertvoll in Gottes Augen. Das heißt tatsächlich, du sollst wissen, dass Gott dich lieb hat. Dass du wertvoll bist in seinen Augen. Und darum, weil du das weißt, sollst du dich nicht fürchten. Und du brauchst keinen Menschen fürchten. Das erinnert mich so an Jesaja 43, wo der Herr zu Israel spricht, ab Vers 1. Aber jetzt, so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Wenn du durchs Wasser gehst, ich bin bei dir. Und durch Ströme, sie werden dich nicht überfluten. Und wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versenkt werden und die Flamme wird dich nicht verbrennen. Denn ich bin der Herr, dein Gott. Ich, der Heilige Israels, dein Retter. Und jetzt hör mal, was er hier sagt. Ich gebe Ägypten als Lösegeld für dich, Kusch und Seba an deiner Stelle, weil du teuer bist in meinen Augen und wertvoll bist und ich dich lieb habe. Und so gebe ich Menschen hin an deiner Stelle und Völkerschaften anstelle deines Lebens. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Und da spricht der Herr zu allen seinen wahren Kindern, zu den Freunden Christi, fürchte dich nicht. Du bist überaus wertvoll. Du musst dich vor keinen Menschen fürchten. Kein Leiden. Du musst nicht mal den Tod fürchten. Fürchte allein deinen Gott. Und wenn du das verinnerlicht hast, dann darfst du alle Menschenfurcht und sogar die Todesfurcht, die alle Menschen knechtet, du darfst all das fahren lassen, weil eine heilige, himmlische Furcht ist eingezogen in dein Herz. Also du kannst furchtlos sein aus zwei Gründen. Erstens, der Mensch kann dir sowieso nicht wirklich was antun. Er kann deinen Leib verderben, aber Gott hat die Vollmacht über dein Leben. Er entscheidet, was mit deiner Seele passiert. Wenn Gott mit dir ist, der dich nicht in die Hölle wirft, was solltest du dich fürchten vor irgendeinem Menschen? Fürchte Gott, der die Macht hat. Aber dann denke auch daran, dass Gott dich niemals vergisst, dass er dich niemals außer Acht lässt, dass er aber allem, was dir widerfährt, dass er es weiß, dass er mit seinem Beistand da ist und alles sieht, auch die kleinsten Details deines Lebens. Du bist wertvoll und geliebt in seinen Augen. Darum sag, fürchtest du dich vor Menschen oder gar vor dem Tod? Sag, hast du diese beiden Wahrheiten wirklich verinnerlicht, dass dein Leben ganz in Gottes Hand ist? Und dass du wertvoll in seinen Augen bist und er darum Acht auf dich gibt. Ihr Lieben, wir müssen das lernen. Christus sagt uns das nicht ohne Grund. Er gebietet es uns, dass wir über diese Dinge nachdenken und dass wir verändert werden. Denn ich musste in den letzten Tagen auch immer wieder an dieses Wort in Jeremia Kapitel 12, Vers 5 nachdenken. Ein ungewöhnliches Wort, das du vielleicht dir so noch, wo du dir so noch nie Gedanken drüber gemacht hast. In Jeremia Kapitel 12, Vers 5, da heißt es: Wenn du mit Fußgängern läufst und sie dich schon ermüden, wie willst du dann mit Pferden um die Wette laufen? Also, wenn du schon nicht mithalten kannst, wenn jemand ein Fußgänger ist, also du wirst nicht mithalten, wenn Pferde an dir vorbeilaufen. Ja, ist klar. Also, wenn du das Geringere schon nicht ertragen kannst, wirst du das Größere nicht schaffen. Warum zitiere ich hier diesen Vers? Nun, wenn du jetzt schon Angst hast, weil Menschen dich kritisieren, was wirst du dann tun, wenn sie dich massakrieren wollen? Wenn sie dich ermorden wollen? Wenn die Gemeinden jetzt schon aus Furcht wegen irgendwelchen Bußgeldern aufhören zu singen, was werden sie tun, wenn es tatsächlich um das Leben und die Freiheit geht? Wenn du mit dem Fußgänger läufst und sie dich schon ermüden, wie willst du dann mit Pferden um die Wette laufen? Jetzt ist die Zeit zu lernen, was wahres Christentum bedeutet. Und studiere die Geschichte. Christen sind keine Feiglinge. Wahre Christen sind gerne bereit, alles zu geben. weil sie Menschen nicht fürchten, sondern dem lebendigen Gott. Christen fürchten sich nicht mehr vor den Menschen, weil sie Gott fürchten. Sie fürchten sich nicht mehr vor den Menschen, weil sie wissen, dass sie wertvoll in Gottes Augen sind und er sie niemals lassen wird. Sag, lernst du darum auch heute von Christus, denn er gebietet dir, dass du dich nicht fürchten sollst. Wie kannst du dich denn vorbereiten? Wie kannst du lernen, dich nicht zu fürchten? Indem du diese Dinge zu Herzen nimmst, die Christus dich hier lehrt. Indem du darüber nachsinnst und sie dir vor Augen führst, diese ewige Perspektive hast. Darum lerne von Christus, was er seinen Freunden zu sagen hat. Denke darüber nach, dass Gottes Zorn real ist und dass er Menschen in die ewige Hölle werfen wird, die Freunde dieser Welt sein wollten. Und darum sei ein Freund Christi und erlebe, dass Gottes Liebe und Fürsorge für dich da sind. Aber lass mich mit diesen Gedanken schließen. Als Christus das zu seinen Freunden sagte und er sie mit Sperlingen vergleicht und sagt sogar, sie sind viel mehr wert als ein paar Münzen und Sperlinge, dann wusste er, was es ihm kosten würde, seine Jünger zu kaufen. Als er von der Hölle sprach und davon, dass Gott die Vollmacht hat, Menschen in die ewige Hölle zu werfen, wusste er, dass seine Jünger das verdienen. Dass sie von sich selbst aus nicht wertvoll sind in Gottes Augen, sondern seine ewige Verdammnis verdienen. Er wusste, was es bedeutet, wenn er sie als seine Freunde anspricht. Denn nur an einer anderen Stelle in den Evangelien nennt Christus seine Jünger Freunde. An mehreren Stellen in Johannes Kapitel 15. Nur im Lukas-Evangelium und in Johannes Kapitel 15 nennt er sie seine Freunde. Und da heißt es in Johannes 15, Vers 13, größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Schaut, was es Christus gekostet hat, uns Sünder zu erkaufen. Und darum sind wir wertvoll und geliebt in Gottes Augen. Er hat den Preis für uns bezahlt. So, dass Gott seine Vollmacht uns gegenüber nicht gebraucht, uns in die ewige Hölle zu werfen, sondern dass wir in alle Ewigkeit sicher sind in den Händen des Vaters. So lasst uns diese Liebe vor Augen haben, wie der Allmächtige für uns ist, wie der Sohn Gottes uns erkauft hat und uns darum niemand schaden kann. Und so schließe ich mit den Worten aus Römer Kapitel 8. Ab Vers 32. Er, Gott, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschonte, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer wird gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Wer ist da, der verdammt? Christus Jesus ist es, der gestorben ist, ja noch mehr, der auferweckt, der auch zu Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, deinetwegen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unseren Herrn. Gepriesen sei unser Erlöser, der Herr Jesus Christus. Ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.